Hallo, da sind wir wieder bei Club der Cleveren, dem OÖN-Podcast für persönliches Wachstum. Ich bin Elisabeth Eidenberger, Head of Podcast and Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten. Im Sommer ist es ganz groß durch die Medien gegangen. Fluggesellschaften, Börsen, Supermärkte, Medienhäuser und Krankenhäuser sind plötzlich von einer Sekunde auf die andere stillgestanden. Ein fehlerhaftes Update einer IT-Security-Software der US-Firma CrowdStrike hat die Computer weltweit abstürzen lassen. Und das ist nur eines von vielen, vielen Beispielen, die in den letzten Jahren durch die Medien kursiert sind von Unternehmen, die attackiert wurden. Cyberattacken, das gibt es natürlich im großen Stil, das gibt es aber auch im Kleinen. Das trifft uns auch persönlich, wie wir mit der Sicherheit unserer Geräte, unserer Daten umgehen. Und deshalb sprechen wir heute genau über dieses Thema der IT-Security. Und da habe ich den Mann, der es erzählen kann, seit 30 Jahren vor dem Mikrofon, Robert Kollmhofer. Ist Informatiker, er ist Professor an der FH Oberösterreich im Bereich der sicheren Informationssysteme, macht seit wirklich knapp 30 Jahren genau das, kümmert sich um das und hat ein eigenes IT-Consulting-Unternehmen, wo er sich genau um das kümmert, nämlich Unternehmen zu beraten, die Sicherheitslücken vermeiden wollen, die sich hier rüsten wollen, weil viele kommen eben leider erst drauf, wenn es denn dann auch zu spät ist. Er ist seit 2023 auch Dozent an der Gulf Medical University, also auch im Bereich der Healthcare und Gesundheit unterwegs. Und er ist auch Sachverständiger, wenn es um forensische Themen in der IT-Security geht. Und ja, da könnte er richtig viel gute Geschichten erzählen, wenn er sie denn erzählen dürfte. Ich gebe es zu, ich habe sie ihm nicht ganz entlocken können, diese ganz, ganz, ganz spannenden Geschichten. Aber er hat sehr interessante Einblicke gegeben in die Welt der IT-Security und wie sie uns alle eben betrifft, auf großer und auf kleiner Ebene. Freut euch auf Club der Cleveren X, Robert Kollmhofer. Der Informatikprofessor Gene Spafford hat einmal Folgendes gesagt. Das einzige wirklich sichere System ist eines, das abgeschaltet, in einen Betonblock gegossen und in einem mit Blei ausgekleideten Raum mit bewaffneten Wachen versiegelt ist. Und selbst dann habe ich meine Zweifel. IT-Security ist in aller Munde und deshalb reden auch wir im Club der Cleveren heute darüber und ich freue mich, dass er da ist. Robert Kollmhofer, hallo.
Ja, hallo, Elisabeth.
Wir kennen uns schon wahnsinnig lange, deshalb sind wir auch per Du und so plaudern wir auch. Wenn man in Oberösterreich an IT-Security denkt, kommt dein Name ganz, ganz schnell. Du bist seit vielen, vielen Jahren hier aktiv. Wie bist denn du überhaupt dazu gekommen? Ich schaue ja immer zu Beginn gerne zurück in der Zeit. Was hat denn der kleine Robert Kollmhofer ins Stammbuch geschrieben bei Was ich einmal werden will?
Was ich einmal werden will. Es gibt von mir einen Normal 8-Film aus dem Jahr 69. Ja, das war anlässlich der Mondlandung hat der Nachbar das gefilmt und da habe ich mit Kabel gespielt und mit leeren Flaschen. So, jetzt kann man sich überlegen, was mit den Flaschen auf sich hat, aber irgendwie war die Technik vielleicht da gegeben. Es ist total faszinierend, das zu sehen, wenn man sowas so ein Jahr alt ist. Aber so eigentlich der Auslöser war die Faszination, wie mein Papa 1979 am programmierbaren Taschenrechner bekommen hat. Und da haben wir dann Schifferl versenken, drauf auf so einem Texas Instruments Taschenrechner programmiert und das war irgendwie total faszinierend. Und dann ist halt das während der Schulzeit ein Commodore 64 und dann ein Amiga bekommen und dann habe mir gedacht, ne, ich studiere Physik, weil das ist interessant aus Physik-Olympianike und irgendwie war ich aber de facto nur mehr in der IT-Branche unterwegs, habe schon mit 16 Jahren selber Informatikunterricht ein bisschen gemacht und einen Computerclub gegründet, weil in der Schule der Informatikunterricht extrem langweilig war. Und die Lehrer haben das sehr gefördert und unterstützt und wir haben damals einen Partner gefunden. Das war die Firma Philips, hat damals noch Computer gebaut. Und so bin ich da irgendwie reingerutscht und ja, und dann war es halt Informatikstudium und während dem Studium bin ich gelandet im Rechenzentrum der Uni Linz und zwar für Unix-Maschinen und Supercomputer. Und die haben eine Netzwerktechnologie verwendet, Ethernet und IP, was das klassische Rechenzentrum damals kaum gehabt hat, weil das waren IBM-Großrechner mit Terminals. Und jetzt habe ich mir das selber beigebracht. Und es ist nicht anders gegangen. Und so war der Einstieg, das war 1991 in der Gegend als Studenten und das hat mich nicht mehr loslassen. Und zur Security bin ich dann irgendwie gekommen, das war Anfang der 90er gehört, dass in der Früh beim Login auf einem dieser Rechner für die Wissenschaftler auf der Uni in der Login-Message drin gestanden ist, Sysadmin to Depp. Ich habe gedacht, was ist jetzt falsch? Der Chef hat bald damals den Studenten, wir haben herausgefunden, wer das war, der Herbert Rossmanit, ja, der Herb, bekannter damals Hacker, also ja, unsere Kinder sind dann mal miteinander in die Schule gegangen, gleich alt. Und der hat einfach eine Sicherheitslücke gefunden und hat die Login-Nachricht ausgetauscht als extern. Es hat damals keine Firewalls gegeben. Es war wirklich ganz der Anfang des Internets mit ein paar tausend Computer weltweit zuerst, die vernetzt waren. Und ich habe zum Chef gesagt, du, den holen wir uns, der kennt sich aus. Ja, der weiß was, was ich nicht weiß als Systemverantwortlicher. Und so ist irgendwie so das Bewusstsein gekommen und dann der richtige Einstieg war 1996, 97, da hat mir ein Kollege, also späterer Kollege von der FH, damals der Studiengangsleiter von Medientechnik und Design, der Willi Burger, den kennst du sicher auch, angerufen, Robert, ich brauche wer, der Netzwerktechnik, Lehrveranstaltung und was über HTML, also Webprogrammierung hält. Und er hat mich vom Rechenzentrum gekannt, von seiner Unizeit. Und dann habe ich halt als nebenberuflicher Lektor begonnen und 98 ist dann in Hagenberg die Idee entstanden, da kommt eine Technologie, die heißt World Wide Web, da brauchen wir Sicherheit, Mediensicherheit, Content-Sicherheit und dann ist halt der Studiengang Computer- und Mediensicherheit entwickelt worden und 2000 gestartet und das ist auch dann mein Einstieg in die Hochschulseite der Security gewesen.
Mhm, und seitdem auch dort und da sehr erfolgreich und eben auch bekannt. Das heißt, ist man als IT-Security-Experte quasi professioneller Hacker?
Das kommt drauf an. Man muss wissen, wie das funktioniert. Das war am Anfang, also ich bin jetzt im 26. Dienstjahr an der FH, weil ich habe 98 in MTD als Prof begonnen und dann eben 2000 die Security übernommen. Ich bin am Anfang wirklich viel selbst gesessen, ausprobiert, gefakte E-Mails selber generiert. Also Hacking, nur der Begriff Hacker ist auch viel älter und anders belegt. Das sind Leute, die technischen Dingen auf den Grund gehen wollen. Und das haben meine Schulkollegen immer schon gesagt. Also während der Schulzeit, der Kolmhofer, der Kolpi ist ein Hacker. Ja? Und mit seinem Computer verheiratet. Das war so schnell in der Matura-Zeitung irgendwie. Und also Hacken im positiven Sinn. Wir unterscheiden jetzt ja die White Hats und die Black Hats. Die White Hats sind die positiven Hacker, die im positiven Sinn Systeme analysieren, bezahlt werden dafür, Sicherheitslücken zu finden, währenddessen die Black Hats halt auf der dunklen Seite der Macht stehen und genau das tun, für Bezahlung hacken, aber um Schaden anzurichten. Ja. Und ja, wenn man nicht, also ich denke selber, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, sage ich immer, und ich kann auch zum Leidwesen meiner Frau sicher manchmal nicht unterscheiden, ist jetzt endlich Schluss mit der Arbeit oder ist nur mehr Spülerei? Und das geht immer noch. Also ja, also so gesehen, man muss ein Hacker sein, weil man Interesse haben muss, im positiven Sinn. Ja. Und wenn man was findet oder draufkommt, da ist was nicht sicher, ja, also wie ich jetzt mit dem Lift draufgefahren bin, habe ich so eine Zutrittskarte gekriegt. Das Erste, was ich getan habe, ich habe meine NFC-Reader-App am Handy gestartet und geschaut, was für eine Karte das ist, weil es mich einfach interessiert hat. Deswegen stelle ich noch nichts an. Aber das habe ich wirklich unten probiert, weil ich auf dem Lift warten habe müssen. Also und ich denke, dieses Interesse, das sollte einfach schon da sein, wenn man dann nachher jungen Leuten das vermitteln will. Ja, weil was bringt es, wenn vorne, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, ein Alter steht, der Lehrbuchwissen verzapft, das in der Internet-IT-Branche einfach zum Zeitpunkt, wo ein Druckwerk erscheint, wahrscheinlich veraltet ist. Mhm. Ja, also man muss da schon dabei sein.
Mhm. Und das ist natürlich auch gut, dass du einen ganz starken Bezug auch zur Praxis hast. Und das macht es dann ja auch spannend, wenn du in Lehrveranstaltungen stehst. Jetzt haben wir schon gesagt, das Thema IT-Security, das war vor einigen Jahren noch gar nicht so präsent. Ich sage mal, ich bin erstmals auf das Thema gekommen, als bei meinem damaligen Windows-PC der Bluescreen gekommen ist. Und man dachte, hört das, da hat's was. Wie man so schön sagt. Wo man so das erste Mal gemeint hat, oh, vielleicht brauche ich doch irgendeine Software, die mir als Firewall dient. Aber, und jetzt kommen wir mal wieder ein bisschen zu der Jetztzeit, ich glaube, es gibt auch eine Generation, wo wir oder auch natürlich auch die Jüngeren so schnell wie noch nie auf Akzeptieren gedrückt haben, wenn wir uns eine neue Software, eine neue App am Handy heruntergeladen haben und man ehrlicherweise sich das nicht durchliest, weil es auch echt unlesbar und lang dauert. Die Älteren wiederum, die viel mehr Hemmung haben, da irgendwo drauf zu drücken. Wie stark ist uns denn jetzt eigentlich dieses Security-Thema bewusst? Und jetzt wissen wir schon, wir sollten nicht überall dasselbe Passwort haben, aber wie sehr in der Realität der Menschen ist das schon angekommen?
Tja, zum Glück, ich sage immer, Security wird überbewertet, darum ist das Geschäft gesichert auf die nächsten 100 Jahre. Ich glaube, das ist ein Erziehungs- und ein, ich würde das Wort Generationsproblem nicht strapazieren, aber abhängig davon, zu welcher Zeit man auf die Welt kommt und die ich sage jetzt mal, ich bin ein 68er. Ja, also das ist aus einer Zeit, da ist man gerade am Mond geflogen, man hat Atomraketen gehabt, die Computer sind kleiner geworden und ich bin in eine Zeit reingeboren. Der PC ist 1981 vorgestellt worden, ja, am 12. August, ja, mein Geburtstag witzigerweise, die haben drauf gewartet. Nein, aber, und dann ist Internet gekommen und meine Generation ist mit dem groß geworden irgendwie. Und das sehe ich auch bei mir, bei meinen Kollegen, bei Gleichaltrigen in der Wirtschaft, IT-Leitern, da sind wir mitgewachsen. Und wir haben gewisse Dinge einfach erlebt, die sind schiefgegangen. Also wenn du weit zurückschaust für Windows 3 Mitte der 90er Jahre hast 30 Disketten zum Installieren gehabt, da hat es keine Updates gegeben, es hat auch kein Internet im Windows gegeben. Es hat das nicht gekonnt. Es ist erst mit Windows 3.11 gekommen, dann ist Windows 2000 gekommen mit diverse Bots und irgendwie hat Microsoft festgestellt, spätestens mit Windows XP, man muss irgendwie Updates den Usern aufzwingen durch den Update-Service, weil es so viele Sicherheitsprobleme in Software gibt. Die hat halt Fehler. So, und das funktioniert jetzt irgendwie von selbst, aber durch Zwang von außen und da haben die Firmen das erklärt. Und der Bluescreen von dir, das ist halt ein Ausnahmezustand bei Microsoft Windows, wann was ganz tief kaputt ist oder nicht mehr geht. Und die Bluescreens hat dann Microsoft mit Windows 7 begonnen im Regelfall zu verstecken. Man sieht es nicht mehr. Außer es wird ganz panisch wie vor 2 Wochen mit dieser CrowdStrike-Sache. Mhm. Wo halt was passiert ist, das hat man, da ist halt so viel schiefgegangen durch ein Software-Update. Das kann passieren, so tragisch das ist, ja. Und da hat man wieder gesehen, hey, so ganz easy ist nicht. Aber wir sind groß geworden, die Alten. So. Die Jungen, oder die Jüngeren jetzt, die laden sich eine App auf ein Handy runter. Und dann kommt 200 Seiten Nutzungsbedingungen und alle verwenden sie, es ist cool, drum sage ich ja. Und das ist vielleicht also eine Erziehungssache, dass man ein bisschen kritischer das sieht. Ja, wie Facebook gekommen ist, waren alle, oh, Datenschutz und Katastrophe, immer noch, ja, Max Schrems war sehr aktiv und so weiter, verwenden dann es trotzdem alle. Ja, WhatsApp, echt. Ja, wie WhatsApp am Markt gekommen ist, haben alle gewusst, WhatsApp ist böse, weil das lädt das Adressbuch vorm Zustimmen zu den AGBs auf Server in der USA. Und da haben viele Firmen dann, ich weiß damals auch, einige Projekte gehabt für große Konzerne, dann hat es geheißen, WhatsApp ist auf Firmenhandys verboten aus Datenschutzgründen. Mhm, genau. Mhm. Ja, so, da wird es eine Privathandy-Nummer. Und ich glaube, das heißt, das Security-Thema ist schon angekommen, aber es ist zu wenig in den Köpfen im Sinne eines positiven Umgangs, dass man es kritisch macht. Ja, und die Leute verlassen sich drauf, es wird schon passen. Und ich nehme da extrem gern so den Vergleich, wenn du heute ein Auto kaufen gehst, dann hast vorher mal in der Vorschau was gelernt, was ein Auto technisch haben muss. Und dann wissen wir, das hat Blinker, das hat ziemlich sicher Bremsen, sogar 2 unabhängige Bremssysteme und eine Notbremse, die Handbremse. Meistens nicht mehr mechanisch, jetzt mit einem Hebel, aber halt irgendwie. Und jetzt neu aufgrund von Vorschriften halt einen Abstands- und Auferkennungsassistenten, was auch immer kommt. Und du musst nach 3, nach 2 und dann im jährlichen Intervall zur Sicherheitsüberprüfung zum Pickel. So, das weiß man fährt über 100 Jahre mit Autos und die ersten Autos, die keine Bremsen gehabt haben, haben wir schnell schlimm ausgeschaut. noch bei der ersten Kurve. So, aber man hat was gelernt. Und im IT-Bereich mit Internet und Security haben wir halt jetzt nicht ein 100-Jahres- oder Spickel gibt es sicher seit 70 Jahren, 80 Jahren, keine Ahnung, haben wir eine kurze Entwicklung. Die ersten Internetzugänge in Österreich und so waren Anfang der 90er Jahre, ist 30 Jahre her. So, und das überholt uns alle. Und diese ganzen Mechanismen, wir machen Security, Apps sollen sicher sein, es gibt Vorgaben zum Thema Passwörter. Ja, ein Auto hat ein Schloss und ein Zündschloss. Und du lernst in der Forschung, wenn du als Fahrzeughalter das nicht ordentlich versperrst und es passiert was, haftest du als Halter. Hast du deine Daten in einer App eingesperrt und kein ordentliches Schloss, also Passwort, wer hofft denn da dafür? Weißt, und, so, und das heißt, die Technologie, die jetzt neu da ist, ist extrem schnell und kurzlebig. Und die Mechanismen und die Awareness und das Bewusstsein, richtig damit umzugehen, ist nicht da. Und weil das nicht so schnell kommt, und das ist in der digitalen Bildung das Thema, ja, dass einfach Lehrpläne, Schulsystem, auch die Ausbildung der Ausbildnerinnen, ja, Lehrerinnen, Lehrer, das dauert Jahrzehnte. Und eine Technologie, die aber nicht in Jahrhunderte sich entwickelt, sondern in Monaten, in Tagen, die überholt das schrecklich. Ja. Und das ist das Problem, also der Umgang. Ja. Wir haben gelernt, schau links, rechts, beim über die Straßen gehen und so weiter und dann erst geh drüber, machst es in England, ist falsch, der Vierendste, weil die kommen von der anderen Seite. Also, und das, und ich glaube, das gilt für die ganze Internettechnologie und Security. Das ist nicht so ein Teufelszeug. Das Problem ist, das bewusste Umgehen und das quasi in, von klein auf antrainierte Verhalten, einfach vorsichtig und bewusst zu sein. Und ich, das ist eher das Problem. Mhm. Ja.
Das habe ich übrigens gelesen, ein Zitat vom, von einem Sicherheitsexperten namens Bruce Schneier, der gesagt hat, Security is not a product, but a process. Also es ist jetzt nicht so, da hast du das Produkt, es ist sicher, sondern man muss halt einfach über einen Zeitraum drauf schauen.
Ja, ich meine, der Bruce Schneier ist eine der Koryphäen aus dem Kryptografiebereich vor allem, ist, hat sich von einem sehr technologisch treibenden auch zu einem Kritiker entwickelt. Ich glaube, das passiert, ich selber sehe ich mir auch. Also je länger ich da dabei bin, umso mehr denke ich mir, manches wird völlig übertrieben ernst genommen und anders, wow, was tat hier so ungefähr? Ja.
Hast aber, du Gelassenheit entwickelt?
Nein, nicht Gelassenheit, aber einen gewissen Sarkasmus. Manche, ich muss da sehr aufpassen manchmal schon, weil ich was sage, weil das werde ich dann gleich zitiert. Oder hat der Kolmhofer hat gesagt, also weil schon schlimme Dinge passiert waren, wo er aufgestanden ist bei Konferenz, trat ihm endlich das Mikrofon an, ja, und ich habe voll hingehauen auf was, und nachher ist er gekommen, und seitdem arbeiten wir extrem gut zusammen, ja, werden einfach aufgestachelt haben. So, aber was der Bruce Schneier sagt, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, nämlich Security ist ein Prozess. Und das ist zum Beispiel ein Thema, was in der Wirtschaft oft unterschätzt wird. Man kauft sich eine Firewall, um das Netzwerk zu schützen gegen Angriffe aus dem Internet, und dann habe ich eine sauteure Kiste mit blinkenden Lichtern, ja, und dann bin ich sicher. Genau. Ja, das ist nicht so. Security ist ein ständiges Lernen, ein Anpassen, wenn es Veränderungen gibt, ja. Auch ein Software-Update in einer Firma ist ein Change, wie wir das sagen. Und wenn ich ein Update mache und dann gibt es neue Schnittstellen, vielleicht plötzlich ein Web-Frontend, eine Handy-App, wo ich auch arbeiten kann, von remote aus dem Homeoffice, dann muss ich wieder die Risiken betrachten. Dann muss ich angepasste Sicherheitsmaßnahmen planen, umsetzen, testen. Dann muss ich wieder schauen. Also das ist ein PDCA-Zyklus, wie wir sagen, dieser Plan-to-Check-Act-Zyklus, ja, und das ist ein Prozess. Also Security ist nie linear. Ich kaufe Security ein und dann bin ich sicher. Ja, und das ist immer so. Und der Prozess besteht zu 80% aus menschlichem Awareness-Training und viele Security-Dinge sind menschliches Versagen, ja, weil Fehlverhalten passiert ist. Ja, es hilft dir die beste Passwortrichtlinie nichts, wenn ein autorisierter User Daten runterlädt und auf dem USB-Stick weitergibt.
Da oder in eine, auf einen kuriosen Link in einem E-Mail klickt oder diese, ja, Dinge, die wir ja kennen.
Ja, genau. Also man, das, da hilft nur eins, E-Mails lesen und schauen, sind sie verdächtig oder nicht. Nur da gibt es halt mittlerweile coole KI-Dinge wie Fraud-GPT. Es ist ein Darknet-Version des Chat-GPT, der generiert Phishing-Mails.
Okay.
Ja.
Und so und, gut, dass man es echt täuschend das, ähnlich ja, vielleicht nicht ja. erkennt.
Also ich habe da in einem, ich hab so die letzten anderthalb Jahre was über KI und Security immer wieder erzählt, auch bei Vorträgen. Und da habe ich so Beispiele hergezeigt, wie man, wenn man weiß, wie man ChatGPT, das hat ja Blockademechanismen einbaut, wenn es dem sagt, schreib mir Phishing-Mail für Kunden der BAWAG Bank. Ich sage halt, die kommen ja sehr oft, ja. und dann sagt es, nein, das tue ich nicht, aber wenn man es richtig fragt, geht schon. Ja, und die sind brillant.
Ja.
Ja. Also keine Rechtschreibfehler, keine Typos. Und diese Links, das ist halt Teufelswerk. Also da muss man wirklich schauen und lesen und verstehen. Weißt du, und wenn da die Post, ja, das habe ich mir aufgehoben, eine Mail schickt, ist ein Paket kann nicht zugestellt werden von Amazon, weil irgendeine Paketgebühr nicht bezahlt ist. Und dann steht im Text drinnen, bitte, es stehen aus 4,90 ATS zum Überweisen.
Ja, also sollte man skeptisch werden.
Sollte man skeptisch werden. Manchmal ist die Post zwar langsam, aber 24 Jahre seit der Einräumung nur in Schilling was schicken, ist komisch. Und man muss einfach lesen, aber manchmal sind die wirklich so perfekt. Also ich schaue mir das auch an und kriege auch welche. Und da muss ich echt sagen, also da muss ich zweimal schauen und dann überlegen. Gestern habe ich eine Rechnung von der deutschen T-Mobile gekriegt über eine bezahlte Handyrechnung. Da muss ich mitdenken, ich habe in Österreich kein Handy von der deutschen T-Mobile, aber die Mail war perfekt, also die war wirklich perfekt.
Jetzt haben wir schon gesprochen, die Unternehmen, die da jetzt, und die Beispiele gibt es jetzt zuhauf mittlerweile. Wie ist denn dein, du bist ja auch Unternehmer und hast ein eigenes Beratungsunternehmen in diesem Bereich, wie ist denn deine Wahrnehmung, wie weit sind denn die Unternehmen hier in der Awareness, wie man so schön sagt, ist das denn schon klar? Also ich habe jetzt zum Beispiel Studien gelesen und mal ausgesucht, das gibt es von PwC, die gibt es von der KPMG, diese Cybersecurity-Studien, wo dann schon sagt, ja, jedes dritte Unternehmen hat schon mal eine Lösegeldforderung gekriegt und da waren Cyberangriffe drauf und die Führungskräfte stufen diese Gefahr mittlerweile auch sehr hoch ein. Wie weit sind die schon in der Bereitschaft, hier wirklich Geld zu investieren? Weil es kostet halt was.
Es kostet was, wenn man es proaktiv, präventiv macht. Ja, aber es kostet viel mehr, wenn man reaktiv, wann was passiert ist, umeinander rennt, wie die aufgescheuchten Händler und nicht weiß, wie man wieder zum Leben erweckt wird. Also, ich sag, da muss ich auch, also, Wie soll ich sagen? Also man muss ganz grundsätzlich einmal das so sehen, wenn ich zu einer Geschäftsführung, egal in welchem Firma, das sehe ich als Prof genauso wie als Berater, wenn ich reingehe in eine Firma und sage, ihr braucht Firewalls, ihr braucht Security, ihr braucht ausfallsichere Serverhardware, ihr braucht zwar atombombensichere Serverräume einbetoniert und tief im Keller unten, wie du eingangs gesagt hast, dann werden die sagen, die IT ist eh schon so teuer und bringt nichts, ich nehme kein Geld in die Hand. Oder? Das ist es. Wenn man einem Unternehmer, einer Unternehmerin sagt, von was lebt die Firma? Die lebt ja nicht von der IT, außer es ist ein IT-Dienstleister, aber, sondern ihr produziert Schrauben. Was braucht ihr, damit ihr Geld verdient? Schraubenproduktion. Was müsst ihr dazu haben? Materialanlieferung, eine Produktionssteuerung, Warenwirtschaft, Lagerwirtschaft, Auslieferung, Kundenmanagement. Dann habe ich Geschäftsprozesse. Und Geschäftsprozesse vertragen Stillstandszeiten der supportenden Systeme wie IT und vertragen Datenverlustzeiten. Angenommen, du hast ein Online-Bestellsystem und das fällt jetzt aus und du verlierst somit jetzt von heute bis 9.42 Uhr ist jetzt gerade, alle Bestellungen seit dem letzten Backup, das gestern um 8 Uhr auf die Nacht gemacht worden. Also 13, 14 Stunden Online-Bestellungen in einem Webshop. Kannst du das als Unternehmer wieder aufholen? Oder wie lange musst du nacharbeiten und wie viel Geld verlierst du? Und dann mache ich eine Business-Impact-Analyse mit Risikobetrachtung. Und aus der heraus leiten sich die Maßnahmen ab. Und wenn man mit dem Ansatz zu einem Unternehmen geht und nicht sagt, kauft teure Kisten, das ist das Beste vom Besten, da blinken Lichter, sondern macht risikoangemessene Maßnahmen, um den Geschäftsbetrieb sicherzustellen oder um gesetzliche Vorgaben einzuhalten, das ist ja immer noch, dann ist das Verständnis plötzlich ganz anders. Und das lernen also auch wir unseren Studierenden mittlerweile, ja, ich habe in Hagenberg seit 2015 einen Information Security Management Master, der ist 25% Technik und 75% Security Management, dort bringen wir unsere Studenten genau das bei. dass man zwischen Geschäftsführung und Technik dazwischen Ebene Security-Verantwortliche, Datenschutzbeauftragte, das beibringt, wie man risikoangemessen die Geschäftsprozesse versteht und daraus die Sicherheitsmaßnahmen ableitet. Und wenn ich sowas mache, selbst bei einem kleinen Unternehmen in Österreich, in Oberösterreich, wir haben 150 wirkliche Großbetriebe und zigtausend kleine. Und wenn das nicht überschießend ist, sondern vernünftig und risikoangemessen verstehen auch die Kleinen, und dann muss ich ja nicht Millionen Investitionen machen, dann mache ich halt ein paar Basisinvestitionen, weißt du, so das Eisbergprinzip. Ja,
das ist das, was du mit risikoangemessen meinst.
Risikoangemessen. Und das steht in jedem Gesetz drin, also passend zu meinem Geschäft. Ja, und das ist manchmal schwierig, aber dann ist es halt gut, wenn man sich dann mit jemandem unterhält oder das macht. Und ich kann nur sagen, also ein Beispiel ist es, da gibt's von der WKO die Digitalisierungsberatungen vom Innovationsmanagement. Da mache ich sehr viele Beratungstermine, es sind so 1-Stunden-Termine für Unternehmerinnen und Unternehmer, die können das buchen, das kostet nichts. Und da kommen genau diese Betriebe. Ein-Mann-Betriebe, Physiotherapeutinnen, aber auch große Industrieunternehmen, die einmal einfach eine unabhängige Meinung hören wollen und nicht gleich einen Consultant, der verkauft. Und in Oberösterreich und auch in Österreich gibt es ja leider manchmal zu wenig dotierte, aber super Fördermöglichkeiten für KMUs, nicht für große. Das ist ein bisschen ein Problem. Aber Klein- und Kleinstunternehmen und Mittelständische können sich für Security, so Beratungen, Analysen auch fördern lassen. Und da gibt es wirklich Programme, und da ist der Wirtschaftsstandort in Oberösterreich, muss ich dazu sagen, was da anboten wird, für die Unternehmer cool. Ja? Also da gibt es eine positive Entwicklung, muss ich schon sagen. Aber wir sind am Anfang.
Ja, gerade als Kleine denkt man sich immer, bei mir ist ja eh nicht so viel zu holen, warum soll es mich treffen, oder? Das ist dann oft so dieses Scheuklappenprinzip, nicht, dass die Großen die Angriffe haben, wo viel Geld zu holen ist. Vielleicht bin ich zu klein als Unternehmen, bin ich selbstständig als Einzelkämpferin. Warum soll es mich treffen?
Ja, aber jetzt stell dir vor, du bist eine Ein-Personen-Gesellschaft darin, ja, EPU, und lebst davon. Und die Familie mit 2 Kindern und der Hund. Ja, und deine Firma ist hin. Du verdienst kein Geld mehr. Es geht nicht darum, bin ich interessant oder nicht. Es sind heute ja viele Firmen im Internet sichtbar. Und im Internet sichtbar heißt für einen Angreifer, da brauche ich jetzt nicht gendern, es sind wahrscheinlich männliche oder Hacker, ja, Hackerinnen, die machen als allererstes einmal einen automatisierten Scan von im Internet erreichbaren Services, Webserver, E-Shops, whatever. So, vielleicht auch über so Datenbanken, die im Darknet gehandelt werden, über E-Mail-Adressen, die geleakt sind, ja, von diversen Hacks, die es da gibt, sind zum Teil auch gar nicht im Darknet. Sony, PlayStation-Netzwerk-Hack, zig andere, die sind publik, die kann man sich runterladen, wenn man weiß wie. Ja, das kostet ja nichts. Und die durchsuchen automatisiert die Hacker einmal, gibt's Webservices im Internet, und schauen auf die Login oder auf die Webseiten, auf die Frontseiten, ne? www, ich kaufe mir was AT. So. Und macht eine automatisierte Analyse und schaut, ist das ein Webservice, vielleicht ein Content-Management-System, ein E-Shop-System, das nicht aktuell ist. Nicht gepatcht, nicht abgedatet. Und dann fällt das aus und dann wird dort weitergeschaut, automatisiert. Und dann stellt es aus, da gibt es eine Lücke, das kann man ausnutzen. Und dann wird die Firma attackiert, und da aufgrund der Automatisierung ist es noch gar nicht klar, ist das ein großer, ist das ein kleiner, ja, und da gibt es Geschichten von diesen großen Hacks von Industriebetrieben, dass da bei einem Vorfall vor einigen Jahren aufgrund der Domain und der Einschätzung der Firma die Hacker gemeint haben, das ist ein Riesenunternehmen, und haben für Ransomware, also Verschlüsselungstrojaner, einen mehrstelligen Euro-Millionenbetrag erpresst und haben das durch einen Faktor 10 nach Verhandlungen geteilt. Und angeblich hat das Unternehmen auch bezahlt, weil sie die in der Dimension der Firma verschätzt haben.
Also es geht gar nicht darum, eben bin ich interessant, es geht eher darum, ist es möglich?
Ja, genau. Mhm. Und manchmal ist es auch ein Sport, weißt du? Also früher hat es also die Hacker-Contests schon gegeben, wer hackt am schnellsten wie viel. Ja? sowas gibt's immer noch. Aber gesteuert ist das irgendwie Capture the Flag oder so jetzt auch wie die verboten gut, also Cyber Security Challenge rennt, wo man wirklich Wettbewerbe macht und dann auch jugendliche Studierende so, Leon, sagt's wie gut seid ihr. Ja, das gibt's unter Hackern. Aber wenn ich eine kleine Firma bin, ein Personenunternehmen und ich betreibe einen Webshop und verkaufe irgendein Produkt und ich bin im Internet, bin ich grundsätzlich interessant, unabhängig von der Größe, weil ich gefunden werde. Mhm. Ja? Nur das EPU verlässt sich halt dann auf den Webprovider, auf den Shop-Provider, weil da nimmst du eine Cloud-Lösung und dann ist eh alles in Ordnung und genau. Und das ist dann für jemanden, der nicht vom Fach ist und selbst für uns schwierig dann, ja. Wenn dann so eine Frage kommt, ist denn der Anbieter sicher? So, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich sage immer, ich nehme nicht.
Sicherer sind wir eben, wenn wir uns einbetonieren irgendwo ohne Handy und
Co. Ja, das bringt ja nichts.
Aber das geht natürlich nicht. Ja. Gibt es eine App, eine Software, eine Technologie, die du niemals verwenden würdest, wegen diesem Sicherheitsgedanken?
Veraltete Software. Mhm. Ja, veraltete. Ja.
Mhm. Ja. Aber auch so Dinge wie, wir haben im vorher gerade kurz gesagt, so Handy-Apps, gewisse Dinge, WhatsApp ist ja immer so in Facebook und Co., da ist ja datenmäßig.
So, die Frage ist, was braucht man? Ich selbst verwende Facebook nicht, ich habe es verwendet. 2019, da war es relativ neu für eine internationale Konferenz, da haben wir uns, glaube ich, kennengelernt. So eine IFIP TC11-Konferenz im Bereich Cyber Security, die haben wir aufgrund der Ermangelung von Räumlichkeiten nicht in Hagenberg, sondern in Linz an der FH gemacht. Und da war Facebook neu und da habe ich die Konferenz ausgeschrieben und da habe ich dann 2-3 Teilnehmerinnen aus Japan, die haben das auf Facebook gefunden, sind nach Linz gekommen. Da war das cool, ich habe dann noch einen Löschantrag gestellt, bis heute gibt es meinen Facebook-Account. Eben ist ja wurscht, verwenden nicht, ja. Aber es ist dann losgegangen, dass es mich genervt hat, weil Leute mich gefragt haben, ob ich der Freund werden will und ich wollte das nicht. Und jetzt habe ich nur sagen können, ich mag die nicht. Und das war, und dann habe ich beschlossen, ich nutze es nicht mehr. So, WhatsApp war, wie es gekommen ist, schwer umstritten, weil ja im Zuge der Installation der App und der Inbetriebnahme dann ja am Anfang, das Adressbuch vom Handy einfach auf Server von WhatsApp geladen wurde und dann hat man erst ja gesagt, ich stimme den AGBs. So, das war Mordstheater vor 10 Jahren, circa 10 Jahren. Da haben dann viele Firmen beschlossen und ich damals mit meinem Rechtsprof, ich habe einen Juristen bei mir im Department in Dr. Burgstaller, wir haben dann einige Analysen gemacht von Facebook, WhatsApp und Co. Ja, und haben also damals gesagt, Leitung aus Datenschutzgründen für Firmen ungeeignet, weil es leaken unter Anführungszeichen Firmenkontakte raus in ein privates soziales Netz und das ist ein Datenschutzthema natürlich, weil wenn du mir deine Visitenkarten gibst für kommerzielle Zwecke, ja, weil wir miteinander was zu tun haben, beruflich hast es nicht, ich darf deine Visitenkartendaten für private Spülereien in Social Media so easy verwenden. Ja. Wir haben ja vorher geredet über Fotos und wer darf was publizieren und so im Vorgespräch. Und daher WhatsApp, nein, ich bin auf LinkedIn, das ist für mich noch professionell, im Sinne, obwohl da auch manchmal schon sehr viel Storytelling passiert, aber das ist für mich ein Netzwerk, wenn da zum Beispiel mir Leute eine Nachricht schicken, das und das und das, dann schreibe ich dann meistens noch ein ersten, zweiten Mal hin und her, bitte, jetzt tun wir aber über E-Mail weiter oder machen eine Telco. Ja, dann hole ich das raus, weil ich weiß dann einfach ja nicht, was passiert denn dort. Es kann dort bei LinkedIn, whatever, auch als Security-Botschen passieren und dann liegen Nachrichten von mir, die die Rest der Welt nichts angängen. Und daher, ich muss wissen, den Zeitpunkt, wo ich mich auf einen für mich geeigneten privaten Kanal mache und wo ich mich im Internet exponiere, also ich selber tue es halt nicht, ja, ich verwende auch kein Instagram und so, meine Frau macht das alles, das reicht, da weiß ich, was los ist. und ich habe es auch nicht installiert, ja. Und wenn ich was installiere, schaue ich mir es an, weil, was tut das Ding? Und manche Apps, da hat es ja sehr viel verbessert, weil, also sowohl bei Android wie bei iOS, und das sind die zwei dominierenden mobilen Betriebssysteme, ist es so, dass du jetzt Datenschutzeinstellungen seit vielen Jahren hast, du kannst bei einer App sagen, ich erlaube dir Zugriff auf die Fotos oder nicht. Weißt du, wenn ich mir eine Terminkalender-App installiere und die möchte dann zugreifen auf alle meine Fotos, dann würde ich halt einmal nachdenken, ist es wirklich notwendig?
So eine gesunde Skepsis, genau, schadet nicht.
Genau.
Ja. Reden wir noch einmal über ein Thema ein bisschen, das ich ganz interessant finde, weil es immer mehr wird und eben total in diesen privaten Bereich kommt, und das ist das Thema der Gesundheitsdaten und die ganze Digitalisierung im Gesundheitsbereich, wo du ja auch ein bisschen drauf schaust. Wo sind wir denn da und wie weit sind wir da auch bei der Sicherheit? Weil das sind ja durchaus heikle Daten.
Ja, da tut sich sehr viel. Also der gesamte Gesundheitsbereich wird smart. Das ist halt so. Also ich habe meine Frau 1995 kennengelernt im Krankenhaus der Elisabethinen. Die hat dort das zentrale Ärztesekretariat geleitet und ich habe dort eine neue IT-Lösung als Externer installiert, damit die die Befunde schreiben und abspeichern können und wieder finden und so. Daraus ist worden dann später das ELIKIS, das Elisabethinen Krankenhausinformationssystem, und dann sind Dinge gekommen wie Laborintegration und so weiter. Und das war aber alles sehr lokal. Ja, das war in versperrten Sekretariaten, in den Stationssekretariaten, im zentralen Ärztesekretariat. Und da hat es keine Telemedizin gegeben, wie man das so neu modern hat. Das hat sich dann geändert. Und so 2010 herum ist losgegangen, dass man draufgekommen ist, boah, es gibt viele vernetzte Medizinsysteme in den Krankenhäusern, Computertomographen, bildgebende Verfahren, aber auch Therapiegeräte und so weiter. Es gibt und das geht auch Richtung Remote-Patienten-Monitoring und eben dann nicht nur der Alarmknopf am Armbandel, wann wir stürzt, sondern wirklich mit Telemedizin-Übertragung von Daten. Und dann sind auch einige Hacks so aufgetaucht, wie man kann Herzschrittmacher manipulieren und umprogrammieren. Ja, das ist schon einige Jahre her, weil die plötzlich zum Anpassen an den Patienten, die Patientin, man halt mit einem Programmiergerät über Funk von außen programmieren kann und so. Und da hat sich viel getan, und dann ist man auch da drauf gekommen, boah, im Gesundheitsbereich braucht man Risikomanagement für IT-vernetzte Medizingeräte, Produkte. Da hat es dann eine ISO-Norm, gibt es da die 80001. Da war ich nämlich in der Beratungsgruppe im Gesundheitsministerium ab 2009. Das war hochinteressant. Ja. Und dann ist das viral geworden, weil du kaufst da heute einen Blutdruck Armmanschettenmesser mit Bluthof, der redet mit einer Handy-App, der redet mit einer Cloud-App und macht da Statistiken und Vorschläge, und das überholt uns total. Und auch da gilt, dort, wo es reguliert ist, im Gesundheitsdienstleisterbereich, da gibt es gesetzliche Vorgaben. Bei Medizinprodukten, die wirkliche sind, gibt es Medizinproduktegesetz. Da ist es stark reguliert, und das tut auch den Herstellern sicher weh. Ich merke das auch. Ja. Aber was tust du im Privatbereich? Du kaufst einen Fitness-Tracker und sagst alles in die Cloud, und der verkauft im Hintergrund möglicherweise das an Versicherungen, die Lebensversicherungen abschließen. Woher weißt du denn das beim chinesischen oder auch beim nicht chinesischen Fitness-Tracker? Also auch dort, wir haben wieder das Thema, dort, wo es reguliert ist, kostet Zeit, Geld und alles. Da müsst ihr mal mit den oberösterreichischen Landeskrankenhäusern mal mit der IT reden. Ja, dort ist ein Absolvent von mir für die Security zuständig. Der kann mir da nicht viel erzählen, aber die haben wirklich harte Auflagen. Ja, wegen Datenschutzgrundverordnung und so weiter. Aber dann, wenn es plötzlich dann in diese Commodity im privaten Bereich geht, verwenden wieder die Userinnen und User die Dinge, weil es bequem sind, ohne im Hintergrund eigentlich zu sehen, was man da outtut. Stell dir vor, du hast einen Fitness-Tracker, der misst ständig Sauerstoffsättigung, Bewegungsprofile, wie du dich bewegst. Blutdruck eher schwierig, aber vielleicht den Puls, und baut eine Konstant-Monitoring-Dauerprognose. Da lässt sie sicher was außerfinden. Ja? Und ich über Apple Watch, die kann EKG machen, eh schon lang, ja. Das landet in der Apple Health App drinnen und so weiter. Ich verwende es selten, aber ganz prinzipiell, ich habe auf dem Handy, ich hoffe, es richtig eingestellt, dass die Daten halt nicht zu anderen App-Anbietern und so, die auch im Gesundheitsbereich vielleicht was tun wollten, verknüpfen, aber
und da geht es jetzt nicht nur um Sicherheit, dass ich dann jetzt eine Attacke kriege, sondern dass man einfach mit meinen Daten was tut,
ja,
wo ich sage, da macht wer Geschäft mit dem, ohne dass ich eigentlich dazu gestimmt habe.
Also ich denke mir, man muss sich das mal überlegen. Ne? Also bei Gesundheitsdaten ist es besonders sensibel und das ist ja auch durch den Gesetzgeber und durch die Datenschutzgrundverordnung besondere Datenkategorie, da gehören Gesundheitsdaten, sexuelle Orientierung, politische Bekenntnis, religiöse, bla bla bla, das ist besonders schützenswert und da gibt es eine strenge Regulierung, die ja auch in der Europäischen Union und seitdem wir die Datenschutzgrundverordnung haben, also seit 2016 verabschiedet und 18 in Kraft, ja, ist es eigentlich so, dass sich da schon, wie das gekommen ist, die Unternehmen dessen sehr bewusst geworden sind und vor allem im Gesundheitsdienstleisterbereich, dort wo es auch niedergelassene Ärzte, die verwenden ja Dienstleister, die die Praxensoftware machen. Also da kenne ich einige Produkte, zum Teil haben ich mit meinem Beratungsunternehmen da Sicherheitsanalysen gemacht, die haben das schon immer sehr ernst genommen. Aber da gibt es halt auch die Drohung, den Zwang und auch die Strafen, die dann prinzipiell existieren. Aber wenn es in den, wie soll ich sagen, nicht regulierten Bereich fällt, also eher in die Privatnutzung, dann ist es genauso wie mit Social Media Apps und so, die Leute kaufen es, verwenden es, egal woher, ja, da wird sich was ändern. Das kommt jetzt mit dem Cyber Resilience Act, also kommt eine neue Verordnung, aber eine Verordnung, nicht eine Richtlinie, sprich, das wird national automatisch rechtswirksam in den Nationalstaaten. Und da geht es um die Verbesserung der Cyber Security von digitalen Elementen mit Vernetzung. Sehr sperriger Begriff. Mhm. Geräte, die irgendwie ein Netzwerkschnittstelle Richtung Internet haben. Ich kürze jetzt ganz, aber es stimmt nicht ganz. Da können wir, also, aber so ist es. Und mit der Inverkehrbringung von solchen Geräten, gibt es jetzt dann, wann die in Kraft tritt, der CAA, Cyber Resilience Act, 3 Jahre Übergangszeit, müssen alle Geräte, die in der Europäischen Union in Verkehr gebracht werden und Netzwerkschnittstelle haben, es kann ein Blutdruckmesser mit Bluetooth sein, ein Fitness-Tracker, der das indirekt über Handy macht oder eben ein Gerät, das direkt am Internet hängt, dann müssen die Mindest-Cyber-Security-Vorgaben erfüllen, auch um die Privaten zu schützen. Und das ist verpflichtend und das Anbringen der CE-Kennzeichnung wird dann in Zukunft auch sorgen, dass die Mindest-Cyber-Security-Standards für Endverbraucherinnen eingehalten werden. Da kommt was. Rippelt jetzt Murz in der Branche durch, weil nämlich die Hersteller, die in der Europäischen Union sitzen, das einhalten müssen. Und da gibt es ca. 90% werden Standardgeräte sein, wie Bluetooth-Lautsprecher oder Spielkonsolen. Und dann gibt es höhere Kritikalitätsklassen und die höchste, wo du eine externe CE-Konformitätsprüfung brauchst durch ein Prüfinstitut. Die sind zum Beispiel dann Geräte im Bereich Industrie, Steuersysteme für Trinkwasserversorgung, sage ich jetzt einmal, Eisenbahnsicherungssysteme. Ja. Und das kommt. Also jetzt. Das heißt, man ist jetzt so weit, dass man quasi das, was ich vorher gesagt habe, ein Auto muss Mindestsicherheitsstandards haben, kommt jetzt für Produkte und für nicht Hersteller, sondern Importeure in der Europäischen Union gilt für die Verpflichtung, da die Sicherheit sicherzustellen. Und was heißt Sicherheit sicherstellen? Im Endeffekt bedeutet es, wenn da Schwachstellen auftauchen, Sicherheitslücken, müssen die veröffentlicht werden, dass die Kundinnen und Kunden reagieren können. Die müssen auch gemeldet werden und über die geplante Nutzungsdauer der Geräte müssen die Hersteller Security-Updates zur Verfügung stellen. Auch für deinen smarten Kühlschrank zu Hause, wenn ein Internetzugang hat. Also Produktsicherheit im Sinne von Cybersecurity, da tut sich was, aber im April hätte er kommen so in der CAA, am 28. Juni hat es eine Konsultation nur mehr gegeben der betroffenen Unternehmen. Es wird angeblich ein bisschen was weichgespült gerade, aber es kommt. Mhm. Ja, und so gesehen, da haben wir schon eine Perspektive, wenn du 3 Jahre Umsetzungszeit und in 3-4 Jahren dir ein Smartphone kaufst, einen smarten Fernseher, einen smarten Kühlschrank oder auch nur einen Staubsaugerroboter mit Internet, das dann aufgrund der Vorgaben vom Cyber Resilience Act das Ding über eine erwartete Lebensdauer halbwegs sicher wird, was die Cyber Security angeht. Also, aber es kommt halt erst.
Ja. Blick in die Zukunft war das jetzt. Zum Abschluss noch 2 Fragen an dich, wenn wir jetzt schon Zeitl geplaudert haben. Was war denn aus deiner Sicht die cleverste Entscheidung, die du in deiner beruflichen Laufbahn getätigt hast? Boah. Wir sind im Club der Cleveren.
Ja, die cleverste Entscheidung. wahrscheinlich den Schritt zu wagen, nicht nur in der Wirtschaft zu bleiben, sondern ins Hochschulumfeld zu gehen. Und zwar nicht im klassischen universitären Sinn, sondern im anwendungsbezogenen. Ich glaube, das war schon cool. Und das ist immer noch cool, weil es taugt mir nach wie vor, ja, mit jungen Studierenden zu tun zu haben, die fordern an. Und da bleibst geistig fit. Ja, also ich glaube, es war Anfang 98 die Entscheidung, und ich habe einen super Job auf der Uni gehabt, als Abteilungsleiter Supercomputing und so weiter. Der hat im Nachhinein gesehen, das war immer noch super. Ja. Aber ich glaube, ich bin mir sehr sicher, das war wahrscheinlich die cleverste Entscheidung.
Der richtige Weg für dich. Ja. Und die entscheidende Abschlussfrage: Was ist denn die eine Eigenschaft, die du hast, auf die du ehrlich stolz bist, die wir uns von dir abschauen könnten?
Kritisch zu sein? Schon. Also ich denke, Dinge vernünftig zu hinterfragen und einmal mit möglichst nicht vorgefasster Meinung dahin zu gehen, sondern einmal zu sagen, ich schaue mir es an, ich lasse mir es erklären und dann bilde ich mir eine Meinung. Ich glaube, und das ist ein wichtiger Punkt, aber über sich selbst. Da müsste jetzt meine Frau fragen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das bringen wir dann nicht offiziell. Aber ich glaube schon, das ist ein wichtiger Punkt. Also das Hackertum, immer noch. Den Dingen auf den Grund gehen und nicht von Haus aus eine vorgefasste Meinung einfach zu haben, nur weil es in der Zeitung gestanden ist oder im Fernsehen oder in einem Podcast war.
Das sagen wir auch als Journalisten, es ist ja auch unser Job, kritisch zu sein. Und das, was wir auch den Leuten sagen, ist ja nicht, das ist nicht die unumstrittene Wahrheit, sondern auch zum Denken anzuregen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich sage vielen Dank fürs Gespräch und ich freue mich auf das nächste Mal.
Tschüss. Ja, danke ebenfalls. Tschüss.
Das war Club der Cleveren. Willst auch du ein bisschen cleverer werden? Dann werde Teil unserer Community und abonniere uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstütze uns, indem du eine Bewertung dalässt und unseren Podcast teilst. Alle Folgen findest du auch auf nachrichten.at/podcasts oder ganz praktisch in der OÖN-App unter Medien. Bis zum nächsten Mal.